Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 7. April 2015. Das sind die Themen von heute. Eine lokale Naturkatastrophe kann auch global massive Auswirkungen haben. Universität Bern nimmt Vulkanausbruch vor 200 Jahren unter die Lupe. Multikulti-Stadt Morgenrot, die Schweiz soll eine neue Nationalhymne erhalten. Und Mais ruft Fadenwurm zu Hilfe. Klitzekleinste Würmer ersetzen Pestizide. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Willkommen zuerst zu den Nachrichten. Der Osterstau hat dieses Jahr alle Rekorde gebrochen. Noch nie stauten sich die Autos so lange vor dem Gotthard-Nordportal wie dieses Jahr. Die Blechlawine löste sich erst nach über 45 Stunden auf. Nun wird dieser Stau gleich zum Politikum. Der Automobilclub der Schweiz, ACS, fordert nach dem Osterwochenende mit Vehemenz das Vorantreiben der Planung einer zweiten Gotthardröhre. Doch der Verkehrsclub Schweiz, VCS, hingegen kontert, die Osterstaus sind kein Argument für eine zweite Röhre, denn die Ferienstaus spiegeln die Realität am Gotthard keineswegs. Der Bundesrat habe immer wieder versichert, es würde auch mit zwei Straßentunnels nie mehr als zwei Fahrspuren am Gotthard geöffnet. An den Ferienstaus würde sich also auch mit zwei Röhren überhaupt nichts ändern. In der Schweiz haben über 1000 Menschen an Ostermärschen der Friedensbewegung in Bern und in der Bodenseeregion teilgenommen. Sie riefen zu einem Ende von Waffenexporten und zu Solidarität mit allen Menschen auf der Flucht auf. In Bern stand der diesjährige Ostermarsch unter dem Motto «Frieden schafft Raum, dem Frieden Raum schaffen». Nur staatenübergreifende Regelungen könnten den Frieden sichern, schreiben die VeranstalterInnen in ihrer Mitteilung. Deshalb müsse man das Völkerrecht stärken. In der deutschen Ortschaft Dröglitz protestierten Rechtsextreme seit Wochen gegen ein geplantes Flüchtlingsheim. Am Osterwochenende verwüstete nun ein Feuer die Unterkunft. Laut Staatsanwaltschaft das Resultat einer besonders schweren Brandstiftung. Seit Wochen ist der kleine Ort Dröglitz in ganz Deutschland in den Schlagzeilen. Denn Anfang März trat der ehrenamtliche Bürgermeister Markus Niert wegen rechtsextremen Anfeindungen und Morddrohungen zurück. Nach dem Brandanschlag ist der abgetretene Bürgermeister nun erneut bedroht worden. Er hat sich für die Flüchtlinge ausgesprochen und eine Solidaritätsdemo gestern organisiert. Von den Tätern der Brandstiftung gibt es noch keine Spur. In Indonesien macht aus der Drohung Ernst. Die zwei australischen Drogendealer werden definitiv hingerichtet. Ein Gericht in der Hauptstadt Jakarta wies einen erneuten Berufungsantrag zurück. Die beiden Australier waren die Anführer der Drogenbande Bali 9, die wegen des Versuchs, Heroin aus Indonesien zu schmuggeln, 2006 zum Tode verurteilt wurden. Der Fall hat zu einem heftigen diplomatischen Streit zwischen Indonesien und Australien geführt. Und auch Frankreich und Brasilien bemühen sich zurzeit darum, ihre Bürger vor der Hinrichtung zu retten. Mehrere Berufungsanträge von französischen und brasilianischen Mitgliedern der Gruppe Bali 9 laufen noch. Ob ihnen das gleiche Schicksal droht wie den beiden Australiern, zeigt sich diese Tage. Und noch zum Wetter. Morgen scheint den ganzen Tag die Sonne. Der Tag beginnt zwar unter Null, am Nachmittag wird es aber bis zu 13 Grad warm. Und mit einer steten Steigung geht es die ganze Woche weiter. Soweit die Wetterprognosen einigermaßen zuverlässig sind, wird es die ganze Woche sonnig und jeden Tag bis zum Wochenende etwas wärmer, das heißt bis zu 20 Grad am Sonntag.
Rabe Info.
Vor 200 Jahren, am 10. April 1815, brach in Indonesien der Vulkan Tambora aus. Zehntausende Menschen starben damals, auch in der Schweiz. Denn die Folgen der Naturkatastrophe waren global zu spüren. Ein Jahr nach dem Vulkanausbruch, im sogenannten Jahr ohne Sommer, erlebte die Schweiz die letzte große Hungersnot. Ist so etwas heute noch möglich? Sind wir gut genug auf Ereignisse wie den Ausbruch von Tambora vorbereitet? Darüber diskutieren ab heute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an der Universität Bern. Mit dabei ist auch der Historiker Daniel Krämer. Michael Spahr wollte von ihm wissen, warum er sich als Geschichtswissenschaftler mit einem Vulkanausbruch befasst.
Einerseits war es eine lokale Naturkatastrophe, die rund 100.000 Todesopfer gefordert hat. Auf der anderen Seite hatte der Vulkanausbruch globale Auswirkungen, weil es das Klima verändert hat und es in Europa ein Jahr ohne Sommer gab. Das heißt, es gab Missernten und das hat zu einer Hungerkrise geführt, die auch in Mittel- und Westeuropa zahlreiche Todesopfer gefordert hat.
Sie gilt als die letzte große Hungerkrise in der Schweiz. Auch offenbar haben die Menschen Gras gegessen, um zu überleben, damals dann ein Jahr nach diesem Vulkanausbruch. Man sieht da auch gleich, so eine Naturkatastrophe hat Auswirkungen längerfristig. Die Hungerkatastrophe in der Schweiz war dann erst ein Jahr später. Inwiefern hat so ein historisches Ereignis auch eine Bedeutung für die Situation heute?
Also wenn heute ein ähnlicher Ausbruch stattfinden würde und geht man davon aus, dass sich die Klimaanomalie wiederholen würde, das würde wiederum zu Ernteausfällen führen. In der Schweiz selbst würde dies wahrscheinlich nicht große Auswirkungen haben, weil die Kaufkraft der Menschen genug groß ist, um eine Teuerung aufzufangen. Aber auf der globalen Ebene könnte das durchaus dazu führen, dass Leute in Entwicklungsländern oder in Schwellenländern dann nicht mehr die Möglichkeit haben, genügend Lebensmittel einzukaufen und dass die dann in die Armut abgleiten würden. Und es gibt so einen ähnlichen Fall 2008. Dann hat es ja in Ägypten und auch in Tunesien und in anderen arabischen Staaten gab es Unruhen und auch Todesopfer, weil die Leute sich um Brot prügelten.
Und das hat dann in der globalisierten Wirtschaft auch wieder Auswirkungen auf die Schweiz hier. Diese Veranstaltung, die Sie jetzt machen, das sind auch Leute aus anderen Disziplinen dabei. Das sind nicht nur Historiker und Historikerinnen, zum Beispiel auch das Geografische Institut macht mit. Braucht es solches interdisziplinäres Vorgehen, um dann gewappnet zu sein auf solche Vorkommnisse in der Zukunft?
Ja, die Geografen können das Klima sehr gut modellieren und die können dann gut abschätzen, welche Auswirkungen so ein Vulkanausbruch heute hätte. Sie können zum Teil auch die Ereignisse aus der Vergangenheit modellieren. Das ist für uns Historiker wichtig, damit wir wissen, wie groß der klimatische Einflussfaktor war und wir können dann wieder beisteuern, wie die Gesellschaften darauf reagiert haben und wie sie heute möglicherweise darauf reagieren könnten. Deshalb ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr sinnvoll.
Jetzt sprechen Sie an dieser Veranstaltung über einen Vulkanausbruch, ein einzelnes Ereignis. Gleichzeitig spricht man im Moment von einem Klimawandel, der sich ziemlich breit flächig am Ereignen ist. Inwiefern haben diese zwei Dinge etwas miteinander zu tun oder können Rückschlüsse vom einen auch auf das andere gezogen werden?
Also der Klimawandel ist natürlich etwas, das stetig voranschreitet und ein Vulkanausbruch ist eine kurzfristige Auswirkung auf das Klima, das würde zu einer Abkühlung führen. Deshalb ist es schwierig zu sagen, wie ein Zusammenhang hergestellt werden könnte. Es ist einfach interessant zu sehen, wie Gesellschaften auf Klimawandel reagieren. Diese Anpassungsstrategien, die könnten auch heute interessant sein, besonders auch in Regionen, die besonders verletzlich sind, wenn sich das Klima ändert.
Das sagt der Historiker Daniel Krämer. Die Konferenz zum Tambora-Vulkanausbruch vor 200 Jahren findet noch bis am 10. April an der Universität Bern statt. Morgen Mittwochabend um 19.30 Uhr gibt es an der Uni S an der Schanzeneckstraße eine öffentliche Podiumsdiskussion.
Rabe Info.
Wie ging das schon wieder? Trittst im Morgenrot oder im Morgenrock daher? Und dann war da noch was mit Alpenglühen und Strahlenmeer. Kaum jemand in der Schweiz kennt mehr als zwei Zeilen der Nationalhymne. Sogar die Stars der Fußballnationalmannschaft, welche die Hymne ab und zu singen müssen, kneifen meistens. Eigentlich egal, könnten wir sagen. Wir leben in einer multikulturellen, globalisierten Gesellschaft. So etwas Rückständiges wie eine Nationalhymne braucht es heute nicht mehr. Doch weit gefehlt, meint die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft. Wir brauchen einfach eine neue und zeitgemäßere Landeshymne. Deshalb veranstaltet die Gesellschaft einen Wettbewerb für eine neue Schweizer Nationalhymne. Sechs Finalistinnen kämpfen nun um die Gunst des Publikums. Und Michael Spahr hat sich mit den neuen alten Hymnen beschäftigt.
Weißes Kreuz auf rotem Grund, unser Zeichen für den Bund. Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden.
Nein, wirklich anders tönen sie nicht, die neuen Hymnen für Helvetia. Die Hälfte der sechs Finalistinnen hat nämlich genau die gleiche Melodie wie die alte Hymne. Nur der Text ist moderner. Über 200 Vorschläge wurden eingereicht auf einen Aufruf der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft SGG. Auch wenn das Unterfangen der Schweiz, eine neue Landeshymne zu verpassen, nicht gerade als eine sehr dringliche Angelegenheit beschaut wird, für Lukas Niederberger, Geschäftsleiter der SGG, ist das noch lange kein Grund, nicht auf Hymnensuche zu gehen.
Wenn man nur immer die Sachen ändern würde, die man unbedingt braucht, würde sich ja nichts weiterentwickeln, das mal so ganz grundsätzlich. Aber jetzt die Argumente für eine neue Hymne sind einerseits, dass der jetzige Text der Hymne wenig bekannt ist, wenig geläufig ist, er ist sperrig. Die Bilder darin, all diese Wettergeschichten von Morgenrot bis Alpenglühen und Nebelflor entsprechen nicht mehr unserem modernen Sprachgefühl und unserer Wahrnehmung.
Deshalb sei es nun nötig, der Schweiz endlich eine zeitgemäße Hymne zu geben, meint Lukas Niederberger von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Zeitgemäß sei ja die Präambel der Schweizer Bundesverfassung zwar noch verfasst im Namen Gottes des Allmächtigen, aber immerhin auch im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken.
Ein Unternehmen ist versucht, seine größten Vorzüge, seine positivsten Seiten in ein Leitbild zu packen. Und die Schweiz hat so ein Leitbild, nämlich in der Präambel unserer Bundesverfassung von 1999. Und es wäre einfach eine riesige Chance, wenn diese Präambel mit diesen Werten wie Solidarität und Demokratie und Unabhängigkeit und Friede und Gerechtigkeit und alles und Einheiten der Vielfalt und so, wenn wir das in einen Hymnetext hineinpacken und dann bei jeder Gelegenheit singen, das schweißt uns als Schweizerinnen und Schweizer und Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes zusammen. Und wenn wir das nach außen an Olympischen Spielen oder Fußballweltmeisterschaften singen, dann können wir quasi unsere Message, unser Leitbild nach außen tragen.
Wir, das Volk der Freiheit, leben für die Einheit. Wir gehen Hand in Hand im Schweizerland.
Hand in Hand im Schweizerland, so richtig staubfrei sind auch die neuen Vorschläge nicht. Sogar der liebe Gott ist zum Teil immer noch präsent. Die Jury habe bei ihrer Vorauswahl halt darauf geachtet, dass jeder Vorschlag auch wirklich mehrheitsfähig sei. Obschon, ein paar wirklich originelle Ideen hätte es schon gegeben, sagt Lukas Niederberger von der SGG.
Ein Engländer hat online auf einen Artikel vom Guardian reagiert und hat gesagt, ja, die Schweiz könnte doch eigentlich von den ABBA Money, Money, Money übernehmen. Es gab ganz viele Vorschläge. Es gab zum Beispiel, sind in der Schweiz auch die kantonalen Hymnen sehr in, zum Beispiel der Appenzeller Landsgemeindemarsch oder die Friburger Hymne oder der Zürcher Sechseläutenmarsch. Die sind zum Teil beliebter bei den Leuten als die Nationalhymne. Da bekamen wir viele Vorschläge.
Auch wenn die aktuelle Auswahl nicht so originell sei, gäbe es ja dann noch die Möglichkeit zur Interpretation der neuen Hymne. Für Lukas Niederberger von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft SGG kann die dann durchaus rockig sein oder in Rap-Form präsentiert werden. Weniger offen als die SGG stünden gewisse Politiker und Politikerinnen dem Projekt Neue Landeshymne gegenüber.
Aus gewissen Kreisen gibt es Opposition, aber diese Opposition kam eigentlich in den letzten Monaten, wo die neuen Hymnen noch gar nicht bekannt waren. Also die war eher grundsätzlicher Art, wir wollen einfach keine Veränderung. Das ist legitim, aber ich glaube, jetzt wird die Diskussion interessanter, also jetzt, wo man abstimmen kann, jetzt, wo man 6 verschiedene Texte lesen und hören kann, jetzt wird es interessant. Wenn jetzt Politiker dagegen sind, können sie nicht mehr einfach dagegen sein, sondern jetzt müssen sie argumentieren, jetzt müssen sie sagen, warum sie das Morgenrot und das Alpenglühen besser finden als Solidarität und Frieden und Einheit in der Vielfalt und so weiter.
Abgestimmt wird nun noch in 2 Schritten. Zuerst wird die Hälfte der 6 Finalistinnen eliminiert. Dann geht es in der letzten Runde noch um 3 neue Hymnen. Ob die erkorene neue Schweizer Nationalhymne dann wirklich eingeführt wird, muss dann am Schluss die Politik entscheiden.
Wir alle, wir stehen, unser Land anzusehen. Und wahren in uns den Traum, dass jede Gestalten in Freiheit sich entfalten, Geborgenheit finden kann. So stark wie unsere Berge, so stark sei dieser Traum. Es klinge durch die Dörfer und durch die Städte Raum. Danke dem, was uns ernährt, danke dem, was unversehrt durch die Zeit uns staunen lehrt.
Die Auswahl mit den 6 neuen Nationalhymnen gibt es auf unserem YouTube-Kanal tv.rabe.ch. Abstimmen darüber kann Mann und Frau noch bis am 15. Mai auf www.chymne.ch.
Rabe Info.
Die Vereinten Nationen UNO haben 2015 zum Jahr des Bodens erklärt. Deshalb untersucht die Uni Neuenburg intensiv den Boden. Der Agrarwissenschaftler Ted Turlings von der Uni Neuenburg erforscht die Kommunikation zwischen Pflanze und Tier, am Beispiel von der Maispflanze und dem Fadenwurm. Das kann man sich etwa so vorstellen. Wird der Mais von Schädlingen attackiert, ruft die Pflanze den Fadenwurm zur Hilfe, welcher dann die Angreifer tötet. In der konventionellen Landwirtschaft kommt bei Insektenbefall meist Gift zum Einsatz. Doch die Experimente der Uni Neuenburg zeigen, mit dem Fadenwurm geht das auch anders. Unsere Infopraktikantin Veronika Köppel hat beim Forschungsleiter Ted Turlings nachgefragt, wie die Fadenwürmer die Insekten bekämpfen.
Also das sind ganz winzige Würmer, die innerhalb des Körpers von einem Insekt hineindringen, das parasitieren, so gesagt. Sie haben Bakterien bei sich, die sich vermehren innerhalb des Körpers von einem Insekt. Und es sind die Bakterien, die als Nahrung funktionieren für die kleinen Würmer. Und innerhalb von 2 oder 3 Tagen werden die Insekten getötet.
So wehrt sich also der Mais mit Hilfe vom Fadenwurm gegen seine Angreifer. Ted Törlings erklärt, wie der Mais den Fadenwurm zu Hilfe ruft.
Die Wurzel angefressen worden, fangen sie an, eine bestimmte Duft zu produzieren. Das heißt Karyophyllen. Und das ist sehr attraktiv für die Fadenwürmer. Das ist eigentlich ein Schrei für Hilfe von der Pflanze, die diese Würmer anzieht. Und das ist der Weg, womit die Würmer die Insekten finden. Ja, wir können eventuell von Kommunikation sprechen. Es ist ein Signal, das abgegeben wird von den Wurzeln von den Maispflanzen, dass die Nematode dann anzieht. Und das ist zum Vorteil für beide, für die Pflanze, auch wie für die Nematoden, die Insekten suchen.
Die Duftsignale sind also eine Art Kommunikation. Wenn das Signal gesendet ist, muss jedoch der richtige Helfer erscheinen. Kann es dabei auch zu Missverständnissen kommen?
Das ist noch eigentlich offen, ob das wirklich nur für die Nützlinge ist. Aber es ist das Signal, das von den Nützlingen benutzt wird. Aber das kann natürlich auch von anderen benutzt werden und eventuell auch von Schädlingen. Und das sind noch Untersuchungen, die wir machen, ob das auch andere Insekten oder andere Würmer anzieht, die nicht von Nutzen sind für die Pflanzen.
Das Duftstoffsignal ist also ein Stück weit eine geheimnisvolle Kommunikation. Aber der Einsatz des Fadenwurms könnte sich stark auswirken auf den Pestizidverbrauch in der Landwirtschaft.
Die biologische Schädlingsbekämpfung ist natürlich immer besser als Pestiziden. Und diese gute Form von biologischer Kontrolle von den Insekten, die geführt wird durch diese Nematoden.
Laut Ted Törlings Studien sind in den landwirtschaftlich genutzten Böden in der Schweiz relativ wenig solche Nützlinge vorhanden. Im Gegensatz zu unbewirtschafteten Böden, wo es sehr viel mehr solche Lebewesen gibt. Um weniger Pestizide einzusetzen, ist es also wichtig, dass es viel mehr Fadenwürmer in den Böden gibt.
Die Studie zu den Fadenwürmern ist nur eine von vielen Studien, die das Bundesamt für Umwelt und das nationale Forschungsprogramm Ressource Boden erforschen. Um aufzuzeigen, wie bedeutend die kleinen Tiere im Boden sind, stellen sie jeden Monat einen neuen Organismus vor. Diese sind abrufbar auf der Webpage www.boden2015.ch.
Radio-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Dienstag, dem 7. April 2015 auf Radio Bern Rabe. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Mittwoch. Dann gehen wir der Frage nach, auf was geachtet werden muss beim Tattoo-Stechen und ob zum Beispiel ein gelbes Tattoo gefährlicher ist als ein tintenblaues. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Michael Spahr und Veronika Köppel. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch noch einen verspäteten guten Start in die Woche.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.